NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen dieses Sonntags zusammengefasst bis 19 Uhr heute mit Gerd Wolf und mit diesen Schwerpunkten. Hochwasser, Dammbrüche und Evakuierungen. Wir berichten aus Österreich, aus Tschechien und Polen. Grenzkontrollen von morgen an auch im Norden und Westen Deutschlands. Neue Fronten, Israel droht nach Husi-Angriff mit Vergeltung. Und natürlich viel Sport in den Themen dieses Tages. Bundesliga-Fußball, Formel 1 und Handball. Im Studio Gerd Wolf. Einen schönen guten Abend. Beginnen wir in Österreich. In den Hochwassergebieten kann von Entspannung keine Rede sein, auch wenn der Regen teilweise aufgehört hat. Tausende Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. Ein Feuerwehrmann starb. Wolfgang Fichtel fasst den Tag zusammen.
Normalerweise ist die Wien, die der österreichischen Hauptstadt den Namen gibt, ein zweifelhaft riechendes Rinnsal in einem großen Kanal mitten durch die Stadt. Aber jetzt, nach dem Dauerregen, ist sie ein reißender Strom. An der Stadtgrenze zum Wienerwald hat sie die Auffahrt zur Westautobahn A1 überflutet. Die Autobahn ist gesperrt. Häuser, in denen sich die Bewohner seit Jahrzehnten sicher fühlten, stehen im Wasser, obwohl es für den Wienfluss doch riesige Auffangbecken gibt, sagt Renate Ackerl aus Purkersdorf. Das ist an der Wiener Stadtgrenze.
Also das ist wirklich dramatisch. Die ganzen Keller, da ist alles kaputt und sehen wir, wie es heute Nacht weitergeht.
Es gab Stromausfälle in einigen Wiener Bezirken.
Der Strom ist jetzt wieder da, momentan, ja. Wir sind gerade beim Handy aufladen und so.
U-Bahn-Schienen entlang des Wienflusses stehen unter Wasser. Wichtige Linien wie die U4 sind unterbrochen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig empfiehlt den städtischen Angestellten dringend Homeoffice zum Wochenstart. Aber sonst habe man alles im Griff, sagt er, auch bei diesem 100-jährigen Wienfluss-Hochwasser. Vor Donauhochwasser fühlen sich die Wiener gut abgesichert, seit der Kanal neben der Donauinsel die Stadt schützt. Ganz anders als in Niederösterreich, dem großen Bundesland gleich nebenan. In Niederösterreich gilt noch immer Katastrophenalarm für das ganze Land. Eine noch nie dagewesene Extremsituation. Schwerste Stunden für alle, sagt Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner.
Ich denke, dass viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre schwersten Stunden derzeit erleben. Seit Tagen, ja seit Donnerstag sind unsere Einsatzkräfte im Einsatz. Seit Donnerstag sind wir konfrontiert mit starken Regenfällen. Leider können wir nicht Entwarnung geben. Die Lage ist weiterhin kritisch und ist vor allem auch weiterhin angespannt.
Es regnet weiter, etwas weniger stark, was aber wenig hilft. Die Böden sind vollgesogen. Der Stausee Ottenstein im Waldviertel, der als Hochwasserrückhaltebecken viel Wasser abfangen kann, ist voll. Alles, was jetzt noch runterkommt, treibt die Pegel. Vor allem die der Kamp, der Fluss aus dem Waldviertel, der in die Donau mündet, davor durch sonst idyllische Weinfelder fließt, rund um Langenlois. Aus mehr als 1100 Häusern im Kamptal mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Vor dem Hochwasser. Obwohl im Kamptal nach den verheerenden Überschwemmungen im Jahr 2002 sehr viel in Hochwasserschutz investiert worden war. Vorbildlich, sagen viele. Im Einzelfall wird es aber noch Handlungsbedarf geben, sagt die Landeschefin. Und mahnt, besorgt, achten Sie auf sich und hören Sie auf die Feuerwehr. Auch da gibt es Nachholbedarf, sagt Dietmar Pfarrerfellner, der Landesfeuerwehrkommandant.
Wir haben derzeit so, dass wir minütlich Notrufe bekommen, um Leute aus Fahrzeugen zu retten, die abgetrieben werden, die sich in Lebensgefahr begeben. Und darum umso mehr dieser Appell, der schon ausgesprochen wurde, bitte, wenn es geht, auf das Auto zu verzichten.
Menschenleben retten, darum geht es jetzt, sagt der Feuerwehrkommandant auch. Keller auspumpen kann man auch später. Da weiß Pfarrerfellner schon, dass einer seiner Feuerwehrleute ums Leben gekommen ist, bei Pumparbeiten auf einer Stiege ausgerutscht.
Schauen wir auf die Lage in Polen. Dramatische Zitate erreichen uns aus dem Südwesten des Landes, aus dem polnischen Grenzbereich zu Tschechien. Wir gehen unter, so beschreibt es der Bürgermeister von Górowace in Schlesien. Gut 20.000 Einwohner, ganz früher hieß die Stadt Bad Ziegenhals, liegt am rechten Ufer der Biała, die nun über die Ufer getreten ist. Staudämme in der Region halten nicht mehr. Martin Adam ist unser Korrespondent für Polen und die Frage an ihn war, wie hat sich die Lage entwickelt in den letzten Stunden?
Also das ist tatsächlich, Górowace ist einer der Schwerpunkte schon seit der Nacht auf Samstag, wo wir immer wieder hinschauen. Ist eine kleine Ortschaft, wo der Fluss, die Biała auf Polnisch, ein sehr enges Flussbett hat und das hat sich sehr schnell hochgestaut. Das Dramatische dort ist, dass über die Biała eine Brücke führt, die Brücke wird gebaut und deswegen hat man eine Behelfsbrücke daneben gebaut, die natürlich von der Konstruktion her leichter ist. Und die ist heute am Nachmittag weggerissen worden, erst die Behelfsbrücke, und die hat dann die große Brücke mitgerissen. Das heißt, die Brücken sind weg und die Trümmer rollen quasi durchs Wasser. Und die große Sorge ist, dass die sich irgendwo weiter unten verkeilen und das Wasser dann zurückstauen könnten. Und auch so ist es schon so, dass tatsächlich Guchowase unter Wasser steht. Das Wasser steht bis ins Erdgeschoss, die Leute müssen raus. Und da ist auch schon seit dem Vormittag das Militär mit dabei, da zu helfen. Es sind jetzt insgesamt im ganzen Krisengebiet 11 Armeehubschrauber im Einsatz, um die Leute, die zum Teil eingeschlossen sind in ihren Häusern, zu evakuieren. Dazu kommt eben, dass an vielen Stellen, wo es noch nicht so dramatisch ist, kein Strom mehr ist, das Trinkwasser nicht mehr brauchbar ist, das Internet weg ist. Also wir sind noch weit weg von einer Entspannung, so würde ich es mal beschreiben.
Wir hören von geborstenen Staudämmen. Was ist da los?
In Stronischlonskie ist ein kleinerer Staudamm, der aber wichtig ist, also alle Regenwasserrückhaltebecken im Moment sind extrem wichtig, der ist gebrochen, weil der Druck in dem Becken so stark war, das sieht man auf Bildern sehr deutlich, dass die eigentliche Staumauer gar nicht kaputt gegangen ist, sondern einfach der Erdwall daneben, der ist durchbrochen. Die Staumauer steht jetzt quasi leer in der Landschaft rum und das Becken dahinter läuft langsam ab. Und das läuft auf die Stadt Kłodzko, eine 25.000 Einwohnerstadt, glaube ich, zu. Und das ist dramatisch, weil Kłodzko ohnehin vorher auch schon hart getroffen, auch in Kłodzko wurde schon evakuiert, jetzt eben mit Hochdruck evakuiert werden muss. Und da hat der Bürgermeister gesagt, wir retten hier gar nichts mehr. Es geht jetzt nicht mehr darum, hier irgendwelche Sandsäcke zu stapeln, irgendwelche Häuser zu schützen. Es geht nur noch darum, die Leute rauszuholen und an höher gelegene Punkte zu bringen, bevor es in der Stadt halt wirklich gefährlich wird. Und die Sorge, die jetzt viele haben, ist, wenn das da passieren kann bei so einem Staubecken, dann kommt die Frage auf, kann das auch an anderen Stellen passieren? Und diese Staubecken sind gerade die Lebensversicherung Polens. Wir reden von einem Wassersystem, also das Wasser verschwindet ja nicht. Das heißt, alles, was wir jetzt sehen, wird in wenigen Tagen an anderer Stelle sein. Und in Wrocław, also in Breslau und auch in Krakau bereitet man sich vor darauf, dass dort Hochwasserwellen durchlaufen. Und das sind deutlich größere Städte, wo dann natürlich auch, sollte das Wasser dort so dramatisch ankommen und nicht vorher eben in diesen Staubecken abgefangen werden können, das auch zu großen Schäden käme.
Sie haben es erwähnt, Krakau, die UNESCO-Welterbestadt an der Oberen Weichsel. Der Notstand ist ausgerufen worden dort vorsorglich. Was wird genau befürchtet für die Stadt?
Ja, das ist eben genau die Sorge, dass durch Krakau dann auf der Weichsel an der Stelle eine große Welle durchkommt und es zu Überschwemmungen kommt an der Stelle. Wobei man im Falle Krakaus sagen muss, das ist ein Beispiel dafür, dass man in Polen eigentlich sehr gut vorbereitet ist inzwischen. Die Menschen hier haben Erfahrung mit dem sogenannten Jahrhunderthochwasser 1997, mit dem auch sehr starken Hochwasser 2010. Da sind Infrastrukturen geschaffen worden und die Menschen sind vor allem sehr sensibel. Die nehmen das sehr früh sehr ernst. Und so ist auch im Moment zumindest dieser Notstand in Krakau zu werten. Denn da gibt es durchaus auch entwarnende Töne, unter anderem vom polnischen Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz, der sagt, es ist besser, sich vorzubereiten, aber wir gehen davon aus, dass die Welle unter der Alarmmarke durchläuft. Und die Alarmmarke wäre noch nicht die, wo alles kaputt geht, sondern wo man dann wirklich nervös werden müsste. Insofern ist das jetzt eher Vorbauen und im Moment sieht es nicht so aus, als wäre Krakau tatsächlich substanziell betroffen.
Martin Adam in Warschau. Schauen wir noch nach Tschechien. Auch hier keinesfalls Entwarnung. Im Gegenteil, immer mehr Menschen müssen die Erfahrung machen, wie schnell es geht, wenn das Wasser kommt. Immer häufiger wird evakuiert.
So oder so ähnlich klingt es gerade oft im Osten von Tschechien. Landesweit gibt es noch überall Sirenen. Aber auch per Warn-App oder SMS werden Menschen in Überschwemmungsgebieten aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Hier in Opava an der Grenze zu Polen wurde das Plattenbauviertel Katarzynki mit 12.000 Einwohnern überflutet. Die Polizei ist durch die Straße gefahren und hat gerufen, dass wir evakuiert werden. Wir haben nur das Nötigste mitgenommen, etwas Geld, Geld, Wechselkleidung, Essen für 2 Tage und meine Tochter ihre Schulbücher. Sie schreibt morgen Klassenarbeiten, also muss sie lernen. Mehr als 10.500 Menschen wurden bis zum Mittag in Tschechien bereits in Sicherheit gebracht, die meisten im Nordosten des Landes. Einige weigerten sich aber, vorsorglich in Notunterkünfte zu gehen und wurden später von den Wassermassen überrascht. An vielen Orten stiegen die Flüsse innerhalb von Minuten um 1,5 Meter an und traten rasant schnell über die Ufer. Wir müssen uns alle den Unterschied zwischen einer Evakuierung und einer Rettung vergegenwärtigen, fordert der Chef der Einsatzkräfte, General Wladimir Wilczek, nach einer weiteren Sitzung des Krisenstabs der tschechischen Regierung. Bei einer Evakuierung geht es um eine potenzielle Gefahr. Bei einer Rettung ist eine Person in unmittelbarer Gefahr. Wir mussten bereits hunderte Menschen retten. Hubschrauber sind im Einsatz, auch um von der Außenwelt abgeschnittene Orte zu versorgen. Die Armee unterstützt. Rettungseinheiten wurden aus dem weniger stark betroffenen Westen Tschechiens in den Osten verlegt. Zahlreiche Straßen und Bahnstrecken sind unpassierbar. Hunderttausende Haushalte ohne Strom, zum Teil auch ohne Handyempfang und Internet. 4 Menschen werden derzeit vermisst. Ein Mann wurde im Osten des Landes von den Fluten eines eigentlich kleinen Baches davongerissen. 3 Personen wurden im Altvatergebirge in einem Auto davongeschwemmt. Ein Mann konnte noch aus dem Auto fliehen. Einige Flusspegel haben Höhen erreicht, wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. In mehreren Regionen ist schon mehr Niederschlag gefallen als vor den verheerenden Hochwassern 1997 und 2002. Und es regnet weiter. Das ist das erste Mal, dass wir begonnen haben, Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Seit Dienstag reagieren wir auf die Vorhersagen, erklärt Regierungschef Petr Fiala im tschechischen Fernsehen. Aber es ist eine ernste Situation. Das Schlimmste ist leider noch nicht vorbei.
Ministerpräsident Fiala im Bericht von Marianne Alweis. Soweit die Lage in Tschechien. Und wie geht es weiter? Ein bisschen mehr westlich in Deutschland? Müssen sich zum Beispiel Dresden und Umland auf eine heikle Lage einstellen, wenn bald das Wasser die Elbe runterkommt? Verschärft durch die Teile der Carola-Brücke, die noch im Wasser liegen? Tim Steger, der Meteorologe aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt, ist vorsichtig optimistisch.
Tatsächlich wird es vor allem im Südosten Bayerns noch mal so 30 bis 50 Liter Regen geben. Da gab es ja auch schon an die 50 bis 100 in den letzten Tagen. In Sachsen ein bisschen weniger, 30 bis 50. Aber da ist natürlich auch entscheidend, was von der ausländischen Seite, jetzt von der Oder und von der Elbe, bei uns ankommt. Und gerade der Elbpegel bei Dresden wird ja auch sehr besonders beobachtet. Da wird wahrscheinlich im Laufe des Sonntags heute die Meldestufe 2, morgen die Meldestufe 3 überschritten. Und dann kratzen wir Richtung Dienstag, Mittwoch an der Meldestufe 4. Das bedeutet, das wäre dann quasi ein Pegel, wo dann auch schon die Stadt zum Teil überflutet werden kann. Ufernahe Straßen werden da betroffen sein. Aber das ist momentan noch nicht ganz sicher, ob das dazu kommt oder ob wir knapp drunter bleiben. Da ist man auf jeden Fall angespannt. Die Situation natürlich nicht so katastrophal wie im Ausland, muss man ganz klar sagen. Aber auch da wird es ziemlich kritisch und mit ein bisschen Glück wird man da mit einem blauen Auge dann vorbeischrammen.
Der Meteorologe Tim Steger. Sie hören die Themen des Tages an diesem Sonntag, dem 15. September. Irreguläre Migration eindämmen, Schleuser stoppen, Kriminelle aller Art fassen, Islamisten aufhalten. Die Ziele sind üppig formuliert. Innenministerin Faeser von der SPD hat heute noch einmal klargestellt, was die verschärften Kontrollen an allen deutschen Grenzen von nun wirklich bewirken sollen, die von morgen an gelten sollen. Wie wirksam diese Maßnahmen beim eigentlichen Thema sind, also der Frage, wie viele Hilfsbedürftige aus aller Welt sind in Deutschland noch willkommen und wer soll das sein, das wird sich zeigen. Bitte Sönnigsen in Berlin, die Frage an unsere Korrespondentin war, wie genau stellt sich die Innenministerin diese verschärften Grenzkontrollen vor?
Ja, morgen wird einfach an noch mehr Grenzen kontrolliert, nämlich an allen deutschen Landgrenzen. So war es auch schon während der Fußball-EM im Sommer. Es gibt ja schon seit Monaten Kontrollen an den Grenzen zu Polen, zu Tschechien und zur Schweiz. An der Grenze zu Österreich wird schon seit rund 9 Jahren kontrolliert. Und jetzt kommen eben weitere Grenzen hinzu. Die deutsch-französische Grenze, das kennen wir auch schon, zuletzt von den Olympischen Spielen. Und die Grenzen zu den Benelux-Ländern und Dänemark kommen hinzu. Wir reden da jetzt nicht von Grenzkontrollen mit Schlagbaum, so wie einige das vielleicht noch von ganz früher kennen. Dafür gäbe es auch gar nicht genug Personal und keine Infrastruktur. Die Bundesinnenministerin, die spricht von flexiblen Grenzkontrollen. Es werden also Stichproben sein. Die Bundespolizei schaut sich bei ausgewählten Fahrzeugen die Papiere an, kontrolliert Lieferwagen und Lkw. Und auch bei der Bahn soll kontrolliert werden, stichprobenartig.
Nun hatten wir diese tagelangen, ich sage mal, diesen intensiven Diskussionsbedarf von allen politischen Seiten. Da ging es um sofortige Zurückweisungen von Dublin-Asylbewerbern, um die teilweise harschen Reaktionen aus Österreich, aus Polen. Es ging auch um die Frage, wie passt das alles zum geltenden EU-Recht, was da nun stattfinden soll. Was glauben Sie, ist jetzt erst einmal Ruhe?
Nee, das glaube ich nicht. Der Streit zwischen der Ampelregierung und CDU/CSU, der dürfte damit nicht vom Tisch sein. Das war ja eine Woche mit, ich sag mal, viel politischem Theater. Sie haben miteinander gesprochen, sie haben sich nicht geeinigt, sie haben dann Türen wieder geöffnet. Es gab wieder neue Vorschläge, die auf dem Tisch liegen und es wird wahrscheinlich auch weiter diskutiert. In der Sache bleibt ja ein Kernkonflikt. Die Union fordert weiter Zurückweisung im großen Stil an der Grenze. Wie auch immer das dann konkret aussehen soll, ob das möglich ist, daran gibt es rechtliche Zweifel. Das ist auch politisch umstritten. Boris Rhein, das ist der CDU-Ministerpräsident in Hessen, der ist auch gerade Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, der hat heute in der ARD gesagt:
Ja, wir sind immer weiter gesprächsfähig als Union, aber irgendwann muss diese Bundesregierung handeln und das tut sie zu langsam und sie tut es auch zu zäh.
Klingt jetzt nicht nach großer Einigung und auch sein Parteichef, der CDU-Chef Friedrich Merz, der hat die Forderungen der CDU eben nochmal unterstrichen. Mehr direkte Zurückweisung von Schutzsuchenden an der Grenze. Und er hat gesagt, dass er von der Regierung jetzt am Ende des Jahres eine Bilanz erwartet. Und da will er eben gucken, ob die Zahl von irregulären Einreisen spürbar zurückgegangen ist.
Ja, und bis dahin haben wir jetzt erst einmal, wie es heißt, verschärfte Grenzkontrollen überall an allen Übergängen. Umgang mit Asylbewerbern, mit Flüchtlingen und so weiter ist das eine. Was haben Pendler, was haben Spediteure, die Türe jetzt zu erwarten?
Ja, da sagt die Innenministerin, dass sie keine größeren Staus erwartet für Reisende oder Pendler zum Beispiel, weil es ja keine festen Grenzkontrollen sind, sagt sie. Auch die Bundespolizei hat nochmal gesagt, die Auswirkungen auf den Personen- und auch auf den Warenverkehr, die sollen so gering wie möglich sein. Es soll keine langen Warteschlangen für Lkw geben. Darunter könnte ja die Wirtschaft am Ende auch leiden. Gerade ein Land wie Deutschland, das ist ja sehr vom Export abhängig. Und hier hat Deutschland ja in der Vergangenheit sehr von den offenen Grenzen profitiert.
Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen, wir haben es gesagt, bis die gemeinsame europäische Asylpolitik dann greift in mehr als einem Jahr, wann immer das sein mag. Das ist jedenfalls der Plan. Ich formuliere mal ironisch, da lacht die Bundespolizei doch angesichts eines Überstundenbergs, der sich da türmen wird, oder?
Ja, sie lacht oder sie weint. Ich bin mir nicht so genau sicher, auch angesichts des Berges an Überstunden, der sich da schon aufgetürmt hat. Das war jetzt auch nicht gerade viel Vorbereitungszeit, sagt die Bundespolizei, für das, was da jetzt ansteht ab Montag. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, der hat heute nochmal betont, dass die Vorbereitungen auch gar nicht abgeschlossen sind. Da wird man jetzt am Montag wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen sortieren müssen, wo müssen Beamtinnen und Beamte hin. Muss auch nochmal genau schauen, wie das Ganze ablaufen kann. Grundsätzlich befürwortet die Gewerkschaft der Polizei ja die Grenzkontrollen, beklagt aber nicht nur fehlendes Personal, sondern auch fehlende Ausstattung. Also, dass da für diese mobilen, flexiblen, modernen Kontrollen es gar nicht genug Equipment gibt. Da spricht die Gewerkschaft der Polizei zum Beispiel von Überwachungsdrohnen, die fehlen oder einfach auch mobile Container, wo die Bundespolizistinnen und Polizisten dann arbeiten können.
In Berlin, Birte Sönnigsen. Es war so etwas wie eine Langstreckenrakete, ein sogenanntes Boden-Boden-Geschoss, das in der Nacht, ja was, ihr Ziel in Israel erreichte, wie die Husi-Rebellen verkündeten, eher auf Israel zugetaumelt war, wie das Militär sagte. Wie dem auch sei, Menschen flüchteten in Schutzbunker, ernsthaft verletzt wurde niemand. Aber Premier Netanyahu deutete umgehend Vergeltung an und Beobachter sehen mit Sorge, wie sich die Zahl der Fronten, an denen Israel kämpft, nun dann noch einmal erhöhen würde. Hinter den Husis steht der Iran, ebenso wie hinter den Hisbollah-Milizen im Libanon. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Es soll eine neuartige Hyperschallrakete gewesen sein, die die Husis nach eigenen Angaben am frühen Morgen auf Tel Aviv abgefeuert und die in Zentral-Israel großflächig Alarm ausgelöst hatte. Es sei dem israelischen Militär nicht gelungen, sie abzufangen, behauptet die Terrormiliz und drohte mit weiteren Angriffen. Das israelische Militär dagegen gibt an, die Rakete sei in der Luft zerbrochen. Es werde nun untersucht, ob die Luftabwehr, die aktiviert wurde, sie getroffen habe. Herunterfallende Teile hatten in der Nähe der Stadt Lod ein Feuer verursacht. Einige Menschen sollen sich auf dem Weg in Schutzräume leicht verletzt haben. Auf Bildern sind Raketenteile zu sehen, die die Scheiben einer Rolltreppe auf dem Bahnhof der Stadt Modi'in zertrümmert hatten. Israels Premier Netanyahu sagte während einer Kabinettssitzung, die Houthis hätten seit dem Angriff der israelischen Luftwaffe auf den jemenitischen Hafen Hodeida den Preis kennen müssen, den jeder zahle, der versucht, Israel zu schaden, so Netanyahu. Mit Blick auf die andauernden Kämpfe im Norden Israels sagte der Premier, die Situation dort sei nicht weiter tragbar. Nötig sei nun eine Verschiebung der Kräfte in den Norden. Israel werde alles tun, damit die evakuierten Bewohner in ihre Häuser zurück können, so der Premier. Es wird erwartet, dass Netanyahu die Wiederherstellung der Sicherheit im Norden des Landes als ein weiteres neues Kriegsziel definiert.
Gleich 5:05, jetzt ausführlich der Sport in den Themen des Tages an diesem Sonntag, der dritte Spieltag der Fußball-Bundesliga, geht so langsam zu Ende. Eine Partie läuft im Moment noch, da geht's auch gleich live ins Stadion. Moritz Kühn.
Und zwar die Partie von Werder Bremen bei Mainz 05 steht 1:1. Die Bremer sind in Führung gegangen durch Marvin Ducksch. Lee hat für die Mainzer ausgeglichen noch vor dem Halbzeitpfiff und dann gab es in der 60. Minute eine rote Karte für Bremens Marco Friedl. Die Bremer also in Unterzahl. Bevor wir aber gleich live im Stadion sind, schauen wir noch auf das andere Bundesligaspiel des Tages, das schon abgepfiffen worden ist. Da spielt es FC St. Pauli beim FC Augsburg. Und da gab es schon wieder keine Punkte für die Hamburger. Dritte Partie, dritte Niederlage. 1:3 Pleite in Augsburg zum Ärger von Stürmer Johannes Eckestein.
Natürlich nagt das an uns, dass wir nah dran sind, aber trotzdem irgendwie keine Punkte mitnehmen. Vor allen Dingen jetzt auch aus den ersten zwei Spielen, wo wir wirklich auch, glaube ich, spielerisch teilweise über Phasen die bessere Mannschaft waren. Jetzt muss man einfach ehrlich sagen, dass wir heute das Spielerische auch vermissen lassen haben. Man kann, glaube ich, uns nicht vorwerfen, dass wir nochmal alles versucht haben, den 2:0-Rückstand auch wegzumachen. Aber heute können wir mit der Leistung nicht zufrieden sein.
Aufsteiger St. Pauli ist Tabellenvorletzter und wartet weiter auf die ersten Punkte in dieser Saison. Werder Bremen hat dagegen schon 2 Zähler auf dem Konto. Die Bremer sind ja mit 2 Unentschieden in die Saison gestartet. 2:2 in Augsburg und ein torloses Unentschieden gegen Dortmund. Dann gab es die Länderspielpause und nun gibt es den dritten Spieltag. Die Bremer in Mainz zu Gast und da steht es 1:1. 66 Minuten sind rum und Stefan Kerstold ist unser Reporter vor Ort.
Doppelwechsel bei Werder Bremen. Ole Werner musste auch reagieren, denn Werder beim Spielstand von 1:1 nach 66 Minuten ja in Unterzahl, weil Marco Friedl, der Kapitän, nach einer so von Benjamin Brandt, dem Schiedsrichter, ausgelegten Notbremse an Jonathan Burkhardt die glattrote Karte sah. Jetzt reingekommen Derek Köhn, Last Minute, Neuzugang, Leihgabe von Galatasaray Istanbul und auch Julian Malatini, der Argentinier. Bremen musste ein bisschen umstellen. Klar, Ducksch ist rausgegangen, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0. Hat ja per Foul-Elfmeter bereits in der Anfangsphase getroffen. Jetzt rollt der Ball wieder, Mainz mit dem Angriffsversuch. Aber Werder Bremen ist dazwischen. Jetzt über die halbrechte Seite versuchen sie hier ihrerseits einen Angriff aufzubauen. Über Jens Stay, den Dänen, der im Dribbling-Versuch hat den Ball nochmal rübergelegt auf den Mitchell Weiser, der aber hat ihn verloren und er landet letztendlich zurückgespielt von einem Mainzer in den Füßen von Robin Zentner, dem Keeper. Munterer Beginn, den gab es auch hier in der zweiten Halbzeit. Die größte Chance auf 2:1 zu stellen, die hatten die Mainzer durch Jung Seok Hong, den Neuzugang aus Korea, mit einem Kopfball aus kurzer Distanz nach Ecke Amiri scheiterte er ganz knapp. Jetzt ist Zetterer draußen, einen Schritt vor Philipp Mene nach diesem Flankenball von Amiri und kann hier die nächste Chance der Mainzer verhindern. 68 Minuten sind es jetzt hier und der Spielstand nach wie vor 1:1, Bremen in Unterzahl.
Das war Stefan Kerstold live in Mainz und auf sportschau.de können Sie den Rest der Partie live hören. In der zweiten Liga hat sich der Hamburger SV auf Platz 4 vorgeschoben. 5:0 Erfolg gegen Regensburg. Das war ein Klassenunterschied. Oder was sagt HSV-Torschütze Robert Glatzel?
Ja, ich denke, kann man sagen, wenn man das Ergebnis sieht, ich würde sagen, gar nicht unverdient. Von daher ja, haben wir es von Anfang, vor allem dann nochmal am Ende, dann gezeigt, was wir für eine Klasse haben heute. Und von daher können wir, denke ich, insgesamt sehr zufrieden sein.
Ebenfalls zufrieden die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt. In Stuttgart gewannen die Flensburger mit 14 Toren Unterschied und sind Tabellenführer nach 2 Spieltagen. Den ersten Saisonsieg gefeiert hat Hannover Burgdorf und zwar in Wetzlar. Erwartungsgemäß verloren hat der HSV Hamburg 26:32 Niederlage gegen den deutschen Meister Magdeburg. Jetzt schauen wir zur Formel 1. Die ist spannend, wie lange nicht mehr. Das Rennen heute in Aserbaidschan hat der junge Oscar Piastri gewonnen. Mehr von Jens Gideon.
zweiter Saisonsieg für den Australier im McLaren. Oscar Piastri hat mit Geduld und Konstanz seine knappe Führung sehr lange hart verteidigen müssen. Am Ende konnte der 23-Jährige den Rest des Feldes nach 51 umkämpften Runden aber hinter sich lassen. Platz 2 ging an Charles Leclerc im Ferrari, dritter wurde Mercedes-Pilot George Russell. Erst dahinter die beiden WM-Favoriten. Spitzenreiter Max Verstappen wurde in Baku nur Fünfter. Allerdings ist Verfolger Lando Norris nur einen Platz besser gewesen. Der Abstand in der Gesamtwertung bleibt damit 7 Rennen vor Saisonende fast identisch.
Und der einzige Deutsche im Fahrerfeld, Nico Hülkenberg, blieb auf Platz 11 ohne Punkte. Am kommenden Sonntag schon das nächste Rennen, also heute in einer Woche, und zwar in Singapur.
Soweit der Sport in den Themen des Tages. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf. Noch einen schönen Sonntagabend.